Reden über Medien. Der Podcast bietet Informationen, Diskussionen, Einschätzungen, Positionen zu Themen rund um Medien, Digitalität, immer im Kontext von Kindern und Jugendlichen. Ich spreche über Themen wie Medienerziehung, Medienbildung und die zunehmende Durchdringung digitaler Medien in Arbeitsfeldern der Sozialarbeit. Dieser Podcast ist für dich, wenn du in deinem Alltag mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeitest oder mit ihnen zusammenlebst. Dann kommst du sicher in die Situation, dass du mit ihrer Mediennutzung konfrontiert bist. Vielleicht bekommst du auch einen Spiegel zurück über deine eigene Mediennutzung. Du hast dich da auch entschieden, nicht einfach nur Zaungast zu sein, sondern so dieses vielbesprochene Kinder und Jugendliche begleiten in der Mediennutzung auch wirklich ernst zu nehmen und suchst einen Ort, der dir hilft, dieses Begleiten zu reflektieren, dieses Begleiten auch zu füllen mit ganz konkreten Tipps, was denn das bedeuten könnte. Ich begrüße dich zu dieser neuen Folge von Reden über Medien. Diesmal geht es um das Thema Internetökonomie. Der Rahmen ist der, dass wir einerseits in der Schweiz eine Abstimmung vor uns haben, wo es darum geht, den Beitrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu begrenzen. Und auf der anderen Seite haben wir diese Diskussionen über Plattformen und Plattformregulierung. In der Schweiz haben wir ein Gesetz, das in der Vernehmlassung ist, wo es darum geht, wie die Plattformen eben reguliert werden sollten. Und dabei spielen ja sehr viele Infrastrukturthemen eine Rolle. Also wieso ist das Internet heute so, wie es ist? Warum sind diese Plattformen nicht reguliert? Warum kann es schwierig sein, das zu regulieren? Warum ist es bei anderen so und bei anderen nicht? Und darum möchte ich hier eine Einordnung machen. Im ersten Teil soll es darum gehen, was man in der Medienwissenschaft Konvergenz nennt. Also das so eine Entwicklung, wie immer mehr Sachen zu einer Sache geworden ist, die wir heute haben. Das ist einer der Haupttriebkräfte auch, warum eben Plattformen nicht reguliert sind. Das ist also so ein bisschen eine geschichtliche Sache auch, wie eben Plattformen entstanden sind, wie Digitalisierung entstanden ist. Dann schauen wir ganz grob so diese drei Begriffe an: Datafizierung, Algorithmisierung, Plattformisierung. Das ist so eine Dreiteiligkeit, die hinter all diesen Entwicklungen steckt. Dann werden wir über Innovation und Marktmechanismen sprechen. Also welche speziellen Mechanismen haben sich ergeben durch diese Plattformen, die vielleicht ein bisschen neu sind oder eben eine wichtige Rolle spielen. Am Schluss, im vierten Teil, werden wir über Erlösmodelle sprechen, also wie sich eben diese Plattformen im Markt positionieren, damit sie ihr Geld verdienen können. Die Idee hinter dieser Folge ist eigentlich, wie diese bruchstückhaften Sachen, die man ja eigentlich über das Internet oder diese Plattformen weiß, so in einen Guss zu bringen, also wie das zusammenhängt und wie sich diese Sachen eben zueinander verhalten und warum eben so diese Themen wie öffentlicher Rundfunk, die Regulierung der Plattform, warum das so wichtige Punkte sind. Dann gibt es daraus wie noch einen Ausblick auf die nächste Folge, die ist schon aufgenommen und darin wird es dann wirklich darum gehen, wie man Software so gestalten kann. Also wenn wir von Regulierung sprechen, da wollen wir ja Software so bauen, damit es eben gewissen Regeln entspricht. Und in der nächsten Folge geht es um diesen Blick, wie man Software so gestalten könne, dass sie eben fair ist oder dass sie gut ist. Das sind Fragen, die in Vorbereitung sind und als nächstes bei Reden über Medien verfügbar sein werden. Und am Anfang so eine These, die sich durchtragen wird durch die verschiedenen Themen. Wir werden ganz viel über Technik sprechen und diese Technik hat natürlich einen Einfluss, sag jetzt verkürzt, wie sich die Welt oder die Gesellschaft entwickeln wird. Und trotzdem müssen wir dann immer wieder auch schauen, dass die Technik von Menschen vorangetrieben wird und dass der Mensch dann eben auch eine Rolle übernimmt, inwiefern diese Technik eben gefördert oder eingebunden oder kontrolliert werden soll. Also es gibt diesen Drive, dass Technik die Welt verändert und trotzdem dürfen wir dabei nicht vergessen, dass dahinter eben auch immer Menschen sind. Doch jetzt sprechen wir mal über diese Konvergenz. Also Konvergenz bedeutet, dass Sachen, die vorher verschiedene Sachen waren, zusammenfinden und zu einem werden. Und wir sprechen jetzt mal in einem historischen Sinn von einer Zeit vor 1970. Da gab es die Telekommunikation, also alles, was mit Telefon zu tun hat. Es gab eine sich entwickelnde Computertechnik, Software, Wissenschaft oder Wirtschaft. Es gab den Rundfunk, also Fernseh und Radio. Und diese Sachen waren voneinander getrennt. Die waren nicht nur getrennt rein thematisch, weil das eine halt eben Telefonieren ist und das andere Rundfunk ist, sondern es ist eben auch technisch getrennt. Also das Telefon brauchte ein Kupferkabel. Durch das Kupferkabel, da sind analoge Wellen durchgegangen und die haben erlaubt, dass Leute miteinander sprechen. Beim Computer war das dazumals schon Daten, die digital übermittelt wurden. Und beim Rundfunk ging es ja dann vor allem darum, dass man von einem Punkt aus die gleichen Signale an einen möglichst großen Raum verteilen konnte. Also man stellt sich da vor, man hat in Bermünster diesen großen Sender und der Sender, der strömt seine Radiowellen ringsherum. Das ist jetzt wieder für das Schweizer Publikum nachvollziehbar. Wir denken hier zum Beispiel auch an Fernsehtürme. Die waren dafür gedacht, diese Signale an möglichst viele Haushalte zu verteilen. Und was dann passiert ist, ist nach 1970 begannen die Computer ihre digitalen Daten über das Telefonnetz zu verbreiten. Also man hat dann wieder herausgefunden, was es schon gab. Jetzt sind wir so in der Entwicklung vom Internet. Was es vorher schon gab, sind Computer, die nahe beieinander stehen, die man direkt mit Kabel verbindet und die miteinander kommunizieren konnten. Und dann hat man herausgefunden, dass man über die Telefonkabel, also diese Technik war ja verlegt im Boden und über dem Boden, dass man über diese eigentlich fremde Technik seine Signale, die digitalen Signale verteilen konnten. Also gab es wie so eine Übernahme der Computer, die wie eine andere Technik benutzten, um miteinander zu kommunizieren. Um dieser Zeit hat man sich dann auch, und das ist dieses Internetprotokoll, das war eigentlich die Erfindung dann des World Wide Web, da hat man sich darauf geeinigt, auf welche Weise diese Daten verschickt werden. Also vorher hatte wie jedes Netzwerk seine eigenen Regeln und man hat sich dann gemeinsam geeinigt auf dieses Internetprotokoll. Also wir machen die Pakete auf diese Art, wir verpacken sie auf diese Art, wir adressieren sie auf diese Art und wenn man da dabei sein will, dann muss man diese und diese Regeln befolgen und dann kann man Teil von diesem Internet werden. Und als man sich auf diese gemeinsame Sprache geeinigt hat, konnten dann eben diese bestehende Struktur der Telefonnetze dafür genutzt werden, weltweit ein Netz zu spannen. Und was mit diesem Blick noch spannend ist, ist, dass die großen Firmen damals, also das, was man so geschaut hat, das sind so Riesenkonglomerate, das waren so klassische Betriebe wie in der Schweiz zum Beispiel die PTT. Was steht für Post, Telefon, Telegraph? Also schon das war ein Zusammenschluss von verschiedenen Systemen. Da hat schon eine erste Konvergenz stattgefunden. Das waren damals unvorstellbar große Konstrukte und diese Konstrukte wurden dann mit dieser einsetzenden Digitalisierung immer mehr, sagen wir, verflüchtigt. Denn die Technik findet zusammen, also hier wieder diese Idee der Konvergenz. Plötzlich konnte man Radio und TV auch digital übermitteln, also über das Internet. Und gleichzeitig ist es dazu gekommen, dass man eben auch Telefongespräche immer mehr digital übermittelt hat. Also plötzlich haben wir nur noch eine Technik, die diese drei großen Bereiche zusammengefasst hat. Und plötzlich haben wir eben dann nicht mehr drei technische Infrastrukturen mit drei anderen Aufgaben, eben diese Computerkommunikation, die Telekommunikation und der Rundfunk, sondern nur noch eine Technik, über die alles funktioniert. Und das führt natürlich auch dazu, dass diese Firmen dann wie miteinander wieder verschmelzen. Also wir haben jetzt in der Schweiz die Swisscom. Ich weiß nicht, ob in Deutschland die Telekom die gleiche Aufgabe hat, die jetzt in der Schweiz, die eigentlich aus der PTT wie rausgegangen ist. Also das Telefon ist da rüber geswitcht und jetzt ist die eigentlich größer geworden, indem dass sie eben nicht nur Telefon, sondern auch das Internet zur Verfügung stellt. Und die Firma ist ja noch teilstaatlich, hat dafür dann auch den Auftrag bekommen, das Glasfaserkabel zu setzen. Und das ist ja die Entwicklung, die in den letzten 10 Jahren passiert ist, ist, dass die meisten Kupferkabel nun in der Schweiz verschwunden sind und da nur noch die Glasfaserkabel sind und so über die digitale Technik quasi Verbreitung gefunden hat. Also man könnte sagen hier, also das heißt ja auch der Prozess, der Metaprozess heißt ja Digitalisierung, dass all diese Daten, die früher analog waren, digital worden sind und dadurch auch digital übertragen werden können. Wenn man jetzt nach den Triebkräften hinter dieser Entwicklung steht, dann haben wir jetzt vor allem technische Aspekte angeschaut. Also die Möglichkeit, dann plötzlich Bilder und Gespräche digital zu übermitteln, dann die Entwicklung der Glasfaserkabel. Das ist ja vor allem eine technische Triebkraft für diese Entwicklung. Und dann kann man noch unterscheiden, eine ökonomische Triebkraft. Also es hat ja in der Ökonomie sich etwas verändert. Plötzlich kann man Software programmieren und verkaufen. Das ist in dem Sinne revolutionär, weil viele Produkte, früher gab es ja wie Produkte quasi, die man herstellt in der Fabrik und es gab Dienstleistungen, die quasi eine Technik erfordert, dass man muss eine Software programmieren, damit man zum Beispiel Buchhaltung machen kann. Aber wenn diese Buchhaltungssoftware mal gebaut ist, kann man die so oft kopieren und wieder verkaufen oder dann eben später als Abo zur Verfügung stellen, dass da ein ganz neuer ökonomischer Strang entstanden ist. Der dritte Teil, der auch eine Triebfeder ist, und das, finde ich, darf man unbedingt nicht außer Acht lassen, ist, dass wir da auch politische Triebkräfte haben, die man vielleicht mit Liberalisierung bezeichnen könnte. Also man möchte den Wettbewerb fördern, man möchte Staatsmonopole auflösen, die in private Hände geben, weil man dann denkt, der Wettbewerb würde dann das besser lösen. Es gibt Bewegungen dahin, global auch miteinander zusammenzuarbeiten. Also nicht jeder, der Gedanke dahinter, nicht jeder muss alles produzieren, sondern wir können das woanders hinholen. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Denn wenn man diese drei Bereiche anschaut, also die Telekommunikation, die war sehr stark reguliert. Und die Rundfunkbranche ist auch sehr stark reguliert. Und das, was sehr schwach reguliert ist, ist diese Computerbranche, die am Anfang noch nicht so wichtig war, weil sie ziemlich klein war. Aber jetzt durch diese technische Entwicklung haben wir plötzlich einen unregulierten Bereich, der einen riesen Platz einnimmt. Und was sich dann eben verändert hat, ist, dass als der Rundfunk entstanden ist und die Telekommunikation entstanden ist, war es wie selbstverständlich, dass der Staat sehr stark ist und der Staat erkannt hat, aha, wenn in einem Radiosender eine Person mit Zehntausenden anderen sprechen kann, dann ist das, ich nehme jetzt das moderne Wort, dann ist das demokratierelevant, da kann jemand Einfluss nehmen. Also müssen wir da eine bestimmte Regulierung einführen. Gleich war das schon bei dem Telegraph, da hat man sehr früh erkannt, dass da, wo dann eben diese Telegramme ankommen und da, wo diese Masten sind, dass wer da die Kontrolle hat, der hat eine große Macht. Also der hat Informationen zuerst, der kann Informationen miteinander verbreiten und das war eben auch wieder sehr demokratierelevant. Und darum hat man da stark reguliert. Als dieses Feld Computer-Internet-Technologie groß geworden ist, dann war das in einer Zeit, wo man gefunden hat, nein, der Staat soll da nicht so groß sein. Man möchte da quasi eben Ökonomie zulassen. Die sollen versuchen, Geld zu verdienen. Die sollen sich entwickeln ohne starke staatliche Regeln. Und das ist der Grund, warum wir heute einen großen Teil, einen wichtigen Teil hatten, denn inzwischen sind das ja die ganz großen Firmen, wie wir sie noch nie hatten in unserer Gesellschaft und diese sind in großen Teilen nicht reguliert. Wie das genau noch funktioniert, schauen wir uns dann später auch nochmal an. Weil es lohnt sich hier auch nochmal diese Entwicklung, Digitalisierung, noch ein bisschen genauer anzuschauen. Denn man unterscheidet da zwischen der Datafizierung, der Algorithmisierung und der Plattformisierung. Datafizierung ist, glaube ich, noch am ehesten einfach verständlich. Wir haben immer mehr Daten, die hergestellt werden können. Und ganz oft denken wir daran, eben, dass man Bücher digitalisieren kann, Bilder digitalisieren kann oder eben inzwischen nur digital herstellen. Und was eben dahinter auch noch ist, das ist weniger sichtbar, ist natürlich alles, was jetzt über diese neue Technik, dem Internet läuft, alles, was digital ist, dass das alles Daten produziert. Also früher habe ich jemand angerufen, habe die Nummer eingestellt und habe meine Tante angerufen. Und wenn das Gespräch beendet war, dann gab es da keine Datenrückstände. Also vielleicht war die Telefondame, die uns verbunden hat, dazu verpflichtet, aufzuschreiben, welche Verbindung gemacht worden ist. Ich habe eine Rechnung bekommen. Und dann sind das aber analoge Daten, die vielleicht in irgendeinem Archiv verschwunden sind. Und die waren so nicht wiederverwertbar ohne großen Aufwand. Was heute passiert, ist, dass durch die Digitalisierung überall Daten entstehen. Und jetzt ist es eben auch ganz wichtig, dass eben diese Daten, die entstehen, eben auch ganz einfach gespeichert werden können, weil Speichermedien immer billiger werden und immer größere Datenmengen gespeichert werden kann. Und es ist heute noch so, dass es so eine Programmier-Selbstverständlichkeit, Kultur ist, dass man, wenn irgendwo Daten entstehen, dass man die einfach mal speichert, weil es eben wenig Aufwand macht. Und dann sind die Daten einfach da und liegen rum. Was sich natürlich auch verbessert, ist dann die Fähigkeit, diese Daten auszuwerten. Aber auch zu dem kommen wir dann noch. Aber wichtig für uns ist, heute ist, wenn ich Zeitung lese, auf meinem Tablet, der große Unterschied ist, dass ich da Daten produziere. Also wenn ich das aufmache, dann geht irgendwo, Tag User so und so macht die Seite auf und er liest eine halbe Stunde. Und das ist irgendwo gespeichert. Die coole Firma, die löscht das vielleicht bald wieder. Es gibt solche Apps wie zum Beispiel Signal, die so gebaut sind, dass eben nur die Daten gespeichert sind, die es wirklich braucht. Also da gibt es ein spannendes gerichtliche Auseinandersetzung, wo, glaube ich, die USA gefunden hat, hey Signal, ihr müsst uns die Daten liefern. Wir wollen von allen Nutzern wissen, wann die bei euch beigetreten sind und wie oft sie Signal nutzen. Und Signal hat gefunden, hey, wir können das nicht geben. Und sie sagt, ach, ihr müsst und da, weil zum Schutz und alles. Und Signal konnte dann damit argumentieren, sie können die Daten nicht geben, weil sie die nicht gespeichert haben. Also das ist eine bewusste Entscheidung. Also sowas nennt man dann Datenschutz by Design. Also nicht, dass man es sammelt und nicht weitergibt, sondern dass man es gar nicht erst sammelt. Die Regel ist aber, dass alle Software so gebaut ist, dass man eben diese Daten sammelt und da eine riesengroße Menge an Daten entsteht. Dann haben wir noch dieses ganze Thema von Big Data. Big Data meint denn, dass man dann eben diese Daten in großen Mengen sammeln kann und dann in großen Mengen auch weiter verarbeiten kann. Eine andere wichtige Entwicklung in dem Ganzen ist die Algorithmisierung. Und Algorithmen sind ja Abläufe, die in einem Computerprogramm festgehalten sind. Also was passiert, wenn du diese Nachrichten-App öffnest? Welche Nachricht kommt zu oberst? Welche Regeln werden Schritt für Schritt durchgearbeitet, damit dann eben diese Reihenfolge erst entsteht, die da ist? Der große Bruch dahinter, der passiert ist, ist, dass früher, da, wenn man eine Zeitung gedruckt hat, dass ein Team von Journalisten und Redakteure gemacht haben, die entschieden haben, was kommt in die Zeitung, was kommt in der Tagesschau als erstes vor. Man nennt das ein Gatekeeping-Monopol, das damals bei Redaktionen gewesen ist. Und das übernimmt jetzt nun immer mehr ein Algorithmus. Und das ist nicht immer nur schlecht, also man muss das wie schon auch sehen, oder wenn ich diese App öffne, das sind 10.000 Nachrichten und auf irgendeine Art muss die geordnet werden. Ich kann mir ja nicht 10.000 Sachen gleichzeitig anschauen. Das bedingt also, dass hier irgendetwas gerechnet wird, um zu schauen, was kommt zu oberst. Das heißt nicht, dass man diese Algorithmen nicht kritisieren muss oder soll, weil das ist dann eben die Frage, wie ist diese Abfolge gemacht, dass eben diese Reihenfolge entsteht. Da kann man natürlich ein Stück weit Manipulation platzieren, da kann man Beeinflussung platzieren oder eben, wenn man mit Werbekunden arbeitet, zu schauen, dass eben die Sachen kommen, die dem Werbekunden entgegenkommen. Also da muss man schon ganz genau hinschauen. Der dritte Punkt ist die Plattformisierung. Und das ist noch schwierig zu beschreiben. Ich würde das jetzt so versuchen, oder die Webseite ist der Ort, wo man Informationen zur Verfügung stellen kann. Und eine Plattform ist dann eben der Ort, wo nicht nur Informationen, sondern ganze Dienstleistungen oder Dienstleistungsketten zugänglich gemacht werden. Also das kann so etwas sein, wo man dann mit Freunden kommunizieren kann, wie Facebook früher oder Netlock. Andere sind dann Plattformen, wo man Wohnungen suchen kann oder Jobs suchen kann. Da gibt es also wie einen Marktplatz und der wird von jemandem organisiert. Und das ist so diese dritte Entwicklung, neben dem, dass wir immer mehr Daten hatten, wir immer mehr Algorithmen haben, die entscheiden, was jetzt eben wichtig ist oder welche Themen auf die aktuelle Agenda kommen. Und wir haben diese Plattformen, die sich am Marktplätzen einmischen, die es eben schon in der Offline-Welt gibt. Und das bringt uns jetzt eben zu dieser Frage, wie diese Plattformen jetzt ihren Platz in der Ökonomie, in der Wirtschaft übernehmen. Und man kann da durchaus von einer schöpferischen Zerstörung sprechen, also diese Innovation, dass man jetzt wie eine große Webseite bauen kann und da irgendwie Sachen vermitteln kann, das kann in der Offline-Welt zu einer großen Zerstörung führen. Also nehmen wir das Beispiel Uber oder das Beispiel Airbnb. Also inzwischen ist das größte Taxiunternehmen in der Welt, also schon länger, ein Unternehmen, das gar keine Taxis hat. Und auf der anderen Seite haben wir Airbnb, der größte Vermieter von Ferienwohnungen, die größte Vermieterin, ist inzwischen eine Firma, die keine einzige Immobilie besitzt. Also sagen wir, diese einfache Technik, eine Webseite zu bauen und da Informationen und Menschen miteinander in Kontakt zu bringen, diese Innovation ermöglicht es, in der Offline-Welt zu einer großen Verdrängung alter Strukturen zu führen. Und da spricht man davon, dass Plattformen eine intermediäre Stellung in mehrseitigen Märkten einnehmen. Was heißt mehrseitige Märkte? Also wir stellen uns den Marktstand vor, da gibt es jemand, der hat Gemüse und der stellt das Gemüse dahin und da ist einer, und da kommen die Kunden und die kaufen dieses Gemüse. Also das ist einseitiger Markt. Was die Firmen im Internet machen, diese Plattformen in der Regel machen, ist, dass sie sich irgendwo dazwischen setzen und sie sagen dann, hey, ich habe ein super Angebot. Du kannst bei mir gratis Bilder hochladen, mit deinen Freunden teilen. Das ist das eine Geschäft, das sie betreiben. Das andere Geschäft, das sie betreiben, ist, dass sie finden, hey, liebe Werbetreibende, ich habe hier eine tolle Seite, da kommen viele Leute hin und die sind alle gerade in guter Stimmung, weil sie Fotos von ihren Freunden sehen und ihr habt die Möglichkeit, da Werbung zu posten. Also das heißt, sie machen nicht nur mit den einen Menschen Geschäfte auf der einen Seite, sondern sie machen Geschäfte auf der anderen Seite. Und was eben speziell sind, ist, dass dann diese beiden Kunden plötzlich miteinander in eine Verbindung treten. Also das heißt, wenn plötzlich ganz viele Leute diese Fotoseite nutzen, dann wird diese Fotoseite für die Kunden, die Werbung machen wollen, immer interessanter, um ihre Werbung zu posten. Auf der anderen Seite, wenn jetzt die Werbung immer mehr wird, dann kann das dazu führen, dass die Seiten der Kunden plötzlich finden, naja, das ist ja gar nicht mehr so spannend, weil ich kann die Fotos nicht mehr sehen, weil da kommt so viel Werbung. Also man spricht da dann von indirekten Netzwerkeffekten. Das heißt, dass eben Sachen, die die eine Kundengruppe betrifft, eben Einfluss hat auf die andere Seite. Und das kann wechselseitig sein. Wenn wir jetzt so etwas anschauen wie Airbnb, da haben wir auf der einen Seite Leute, die Ferienwohnungen suchen. Auf der anderen Seite haben wir Leute, die eine Wohnung haben und die gerne verteilen wollen. Und wenn es jetzt viel mehr Kunden gibt, die dann nur Wohnungen finden, die halt schon besetzt sind, dann ist das für die nicht interessant. Auf der anderen Seite ist es dann für die Leute, die Airbnb anbieten, dann eben mehr oder weniger interessant, je mehr Nachfrage da auch bestehen. Was das für Folgen haben kann, dann auf die Offline-Welt, ist eine ganz andere. Denn wir können das jetzt zum Beispiel sehen, wie in Barcelona sich inzwischen großer Widerstand geregt hat. Und ich glaube, jetzt gibt es auch einzelne politische Entscheidungen, weil sich da die Wohnungslage so dramatisiert hat, weil eben der Nachfrage der Kunden, die da Wohnungen haben wollten, so groß war, dass immer mehr Anbieter von Wohnungen ihre Wohnungen dann den Personen, die in Barcelona wohnen und leben, gekündigt haben und diese dann den Touristen zur Verfügung gestellt haben. Und das bringt dann natürlich das Gleichgewicht in der Gesellschaft auseinander. Und auch hier schon ist ein gutes Beispiel, das können wir dann auf alle anderen Beispiele auch übertragen. Hotels sind ein System, das es schon lange gibt. Da gibt es Regeln. Die kann man gut oder schlecht finden. In der Regel sind die mit einer guten Absicht gemacht. Also es gibt da Qualitätsstandards, die Leute müssen so und so bezahlt werden. Es gibt Hygienestandards. Da hat man sich politisch damit auseinandergesetzt, was ein Hotelier-Anbieter bieten muss. Und die muss man als Regeln befolgen, wenn man damit Geld verdienen muss. Und plötzlich hat man einen neuen Player, der eigentlich das gleiche Angebot macht. Aber diese Regeln gelten also alle nicht mehr. Also ich habe diese Garantien nicht, dass das einigermaßen sauber ist, wenn ich da hinkomme, dass das irgendwie sicher ist, dass die Leute gut bezahlt werden und sonstige Regeln, die damit verbunden sind. Diese wechselseitige Beeinflussung eben von den einen Kundengruppen und zu den anderen Kundengruppen, die führen dann eben auch dazu, dass es so strategische Preisstrukturen und so Quersubventionierungen gibt, die auf den ersten Blick nicht immer nachvollziehbar sind. Ein typisches Beispiel ist, dass bei jetzt so sozialen Netzwerken, wo wir Fotos posten oder einfach unsere Aufmerksamkeit dahingehend hingeben, um einfach Sachen zu konsumieren, dass die ja gratis sind. Also da wird Geld ausgegeben für eine Infrastruktur und wir bezahlen für das nicht. Das lohnt sich aber, weil eben die Werbekunden dafür bezahlen. Und ein weiteres Beispiel ist, wenn wir Plattformen wie Netflix, sag ich jetzt mal, mit Offline-Angeboten vergleichen. Also wenn ich Eisenbahnwagen herstelle, dann muss ich am Schluss für den Eisenbahnwagen einen Preis verlangen, der die Produktion der Eisenbahnwagen eben eigentlich dann auch deckt. Also ich muss die Arbeiter bezahlen, das Material zahlen, die Lagerhallen. Jetzt nehmen wir Netflix. Bei Netflix zahlen wir einen Preis, damit wir auf das Angebot zugreifen können. Das steht aber in keinem Verhältnis dazu, was die Produktionskosten oder die Betriebskosten von Netflix eigentlich beinhalten. Denn Netflix macht eben so diese strategische Preisstruktur und Subventionierung, weil sie diese Netzwerkeffekte kennen. Das heißt, eine typische strategische Preisstruktur ist also am Anfang das möglichst billig anzubieten, um die Nutzerzahlen hochzutreiben. Denn wenn eine gewisse Masse erreicht ist, die das Angebot nutzen, dann fängt man an, sich darüber zu unterhalten, was da läuft. Dann wird das zum Thema. Da kommen immer mehr Leute dahin. Also diese Mund-zu-Mund-Propaganda, wenn die mal so weit ist, dass man wie quasi eine gewisse Marktmacht hat, das lohnt sich, da zu investieren, um dahin zu kommen. Und dann kann man immer noch langsam die Preise hochmachen oder man kann anfangen, Werbung zu machen. Das sieht man jetzt zum Beispiel sehr praktisch am ChatGPT. Das war jetzt lange gratis, es hat sich etabliert, die meisten Menschen nutzen ChatGPT und jetzt fängt man an und sagt, hey, ja, es ist ja gratis, wir machen jetzt ein bisschen Werbung, was dann natürlich sehr viel mehr Geld bringt der Firma. Und weil der Aufwand, den die Firmen betreiben, um Netflix am Laufen zu bringen oder so attraktiv zu machen oder dann eben auch ChatGPT, das eben nie in einem Zusammenhang steht mit dem, was wir eigentlich zahlen. Also auch bei Netflix ist es so, die haben Jahre über Jahre Jahre. Im Moment habe ich jetzt ein bisschen Zeit lang nicht mehr geschaut, Milliarden über Milliarden an Verluste gemacht, weil sie eben strategisch wussten, einerseits, wir müssen groß werden. Also in der USA hat zum Beispiel Netflix große Teile der Glasfaserkabel gebaut. Das heißt, es gehört dann wie ihnen. Und sie haben eine gewisse Marktmacht gemacht. Sie haben sich auch eingenistet. Das hat ja dann Regeln gegeben, dass Netflix in den Ländern quasi, in denen es aktiv ist, zum Beispiel auch die inländische Filmindustrie unterstützen muss, also inländische Produktionen. Also das ist ein positiver Effekt, oder? Lokale Medienschaffende können ihre Projekte dank Netflix produzieren und dann auch vertreiben. Und gleichzeitig werden sie so immer mehr ein Teil der Kultur in diesem Land. Also die Strategie ist, einen großen Platz einzunehmen. Und die andere Strategie ist, möglichst viele Daten zu sammeln. Weil was Netflix jetzt natürlich mit den Jahren immer mehr kann, ist genau zu wissen, was du toll findest, welche Schauspieler, wie die aussehen müssen, wahrscheinlich auch, was für eine Augenfarbe die haben, ob du auf Kostüme stehst, wann du Fernsehen schaust, mit welchem Gerät du Fernsehen schaust. Und wenn wir das jetzt mit den aktuellen Entwicklungen vergleichen, dass wir nämlich immer mehr KIs haben, die viel mehr produzieren können und die brauchen gute Daten, damit dann eben die Filme genauso werden, dass du sie unbedingt schauen willst, dann ist das natürlich eine gute Strategie gewesen, da ein bisschen draufzulegen und die Investoren bei der Stange zu halten, super Angebot zu machen, um dann später die Daten zur Verfügung haben, um die ganze Hollywood-Infrastruktur quasi zu übernehmen mit den Daten, die man in der Zwischenzeit gesammelt hat. Also die Logik dahinter ist, dass der Preis eine notwendige Strategie sein kann, um das Netzwerk so wichtig zu machen, dass es eben nicht mehr wegzudenken ist. Und wenn man versucht, diese Erlösmodelle auseinanderzuhalten, könnte man sagen, es gibt direkte Erlöse. Also du willst dein Abo, das Abo kannst du haben zu diesem Preis, das zahlst du mir. Dann gibt es indirekte Erlöse, da kann man sagen, Werbung ist ein indirekter Erlös, also ich weiß, dass du da bist und darum kann ich Werbung an dich verkaufen. Oder ich kann eine Art Provision verlangen. Also wenn ich eine Plattform anbiete wie Airbnb, kannst du da Geld verdienen mit der Vermietung deiner Wohnung und ich nehme dann einen kleinen Teil als Provision für meine Vermittlungsdienstleistung. Eine dritte Art von Erlös ist dann aus dem Datenhandel. Also das, was ich jetzt so versucht habe nachzuzeichnen mit Netflix, die dann Daten haben, die in einer späteren Technologie dann vielleicht eine ganz große Wirkung haben oder eben dann wieder so aufbereitend werden können, um irgendein Produkt daraus zu machen, wo jemand wieder Geld dafür bezahlt. Noch ein bisschen vertieft möchte ich noch auf diese Vermittlungsrolle eingehen, warum das so effektiv ist. Denn viele dieser Plattformen, die machen ja das so Kosten oder Aufwand, der früher eben viel Aufwand gebraucht hat, viel einfacher zu machen ist. Also ich kann auf Ricardo gehen, ich kann da ein paar Fotos hochladen und sagen, dies, das, und dann kann das jemand kaufen. Dann ist in der App schon das Bezahlen abgewickelt, die Kontrolle ist abgewickelt und etwas, das in der Offline-Welt relativ mühsam war, um zu machen, also ich müsste ja da auf den Flohmarkt gehen, mit einem Gefährter hinfahren, das da anbieten. Ich muss da Zeit investieren, um diese Sachen zu verkaufen. Und die Plattform macht, dass das viel einfacher ist. Und wenn man das jetzt vergleicht mit zum Beispiel mit der Taxifahrt, oder da haben sich über Jahrzehnte Strukturen verfestigt, wie ich zu meinem Taxi komme und wie das organisiert ist, dass an den relevanten Plätzen Taxis sind und Telefonnummern da sind, um das zu machen. Das ist eine riesige Infrastruktur, das sind sehr viele Vereinbarungen, das sind sehr viele Regeln. Und das ist dann wie auch noch wichtig, diese etablierte Taxistruktur in Basel ist wahrscheinlich nicht die gleiche wie in Zürich. Und dann, wenn man das noch vergleicht mit irgendwie in Frankreich oder in einem anderen Land, also das sind sehr unterschiedliche Strukturen, die sich dann eben auch individuell entwickelt haben mit der Kultur, die dort vorherrscht. Und dann kommt eben diese Plattform und macht das Gleiche für alle. Und das ist ein sehr schönes Beispiel, wie man da ganz viel Geld sparen kann, weil es all diese Absprachen und all diese Regeln nicht braucht. Und oft ist es dann auch so, dass diese zuverlässig funktionieren. Und man kann da ein Stück weit auch davon sprechen, das ist dann so, wie die Plattformen das benennen, dass eine gewisse Demokratisierung stattfindet. Das heißt, jede Autofahrerin kann jetzt quasi Taxifahrerin werden, ohne Ausbildung zu machen, sich bei Lizenzen anzumelden. Es ist dann anscheinend auch fairer, weil dann nicht die einen Taxifahrer aus irgendwelchen Gründen bevorzugt werden. Also all diese Regeln, die sich etabliert haben, die fallen weg. Aber was eben auch wegfällt, ist die ganze Regulierung, die wir dahinter haben. Da mag es Sachen geben, die es zu kritisieren gilt, weil sie von Menschen missbraucht werden können oder gewisse Menschen bevorzugen. Aber eben diese scheinbare Demokratisierung ist eben dann sehr oft eine scheinbare Demokratisierung, weil es dann eben dazu führt, dass immer mehr Menschen in prekären Arbeitssituationen arbeiten. Das heißt, wenn halt einfach kein Auftrag kommt, gibt es keinen Auftrag und man hat keine Pensionskasse und so weiter und so fort. Und warum das möglich ist, ist ein ganz einfacher. Denn diese Regeln, wenn wir jetzt in der Taxibranche bleiben, die Regeln, die gelten für alle Taxiunternehmer. Und wenn dann jemand zu Uber geht und sagt, Uber, ich bin aber kein Taxiunternehmen, ich bin ein Technikunternehmen. Und das Ganze gilt für all diese Plattformen. Das ist Airbnb, ist kein Hotelbetreiber, sondern ein Technikunternehmen. Wenn Google Suchanfragen sortiert, dann ist sie kein Medienunternehmen, sondern ein Technikunternehmen. Und die Technikunternehmen, die haben diese Regulierungen nicht. Und darum können sie ein Stück weit tun, was sie wollen. Wenn wir das jetzt auf die Medienbranche übertragen. Also wir haben grundsätzlich, und hier kommt der Zusammenhang zu der Halbierungsinitiative, wir haben den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der muss gewisse Regeln befolgen, der darf nicht einfach schreiben und erzählen, was er möchte. Der muss die Wahrheit sagen, der ist dazu verpflichtet, auch verschiedene Seiten zur Sprache zu bringen und so weiter und so fort. Dann gibt es den privaten Markt in dieser Medienbranche. Für die gelten eigentlich die gleichen Regeln. Was beim privaten Markt aber der Unterschied ist, ist, dass die Möglichkeiten der Einsprache und die Möglichkeiten, sie eben in die Verantwortung zu ziehen, zur Einhaltung dieser Regeln, ein bisschen schwieriger ist, weil sie eben nicht öffentlich sind. Öffentliche Veranstalten kann man anklagen, da kann man Transparenz verlangen, da kann man sich beschweren und da kann man auch in der Entstehung der Angebote mitsprechen und jeder kann da Einfluss nehmen und reinschauen, und bei privaten Unternehmen ist das nicht. Und um den Kreis ein bisschen zu schließen, sind wir hier bei dieser politischen Perspektive. Also die Idee der Liberalisierung ist ja, dass Private das schon am besten selber regeln, da kann der Markt kann einen Einfluss nehmen. Und das andere ist der Gedanke, ihr etwas eine Wichtigkeit zu geben, da muss der Staat dahinter stehen, da muss eine gewisse Struktur dahinter stehen. Und ein Argument, das man hier anfügen kann, wenn wir jetzt alles liberalisieren und dann eben die ganze Versorgung mit Nachrichten in den Händen von Privaten ist, dann könnte es irgendwann passieren, dass man dann tatsächlich mit dem Ganzen kein Geld mehr verdienen kann. Dann können alle aussteigen und wir stehen da und haben gar keine Nachrichten mehr. Wenn wir da dem Staat eine gewisse Rolle geben, haben wir ein Stück weit die Garantie, dass eine Grundversorgung mit Nachrichten weiter besteht. Und wenn dann jemand findet, er ist nicht einverstanden mit dem Programm, dann kann man Einsprache erheben. Also wenn eine politische Partei, und ein bisschen typischerweise in der Schweiz ist es die gleiche Partei, die dann eben auch diese öffentliche Finanzierung auch in Frage stellt, sind die, die sich relativ schnell beschweren, wenn sie finden, dass ihre Sicht der Dinge eben zu wenig zur Sprache kommt. Und so sind wir jetzt am Schluss von dieser Folge, wo ich versucht habe, so ökonomische und technische Hintergrundgeschichten etwas klar zu machen, miteinander in Verbindung zu bringen, um Folgendes auszusagen, das ich jetzt nochmal zusammengefasst versuche einzubringen. Also wir haben eine technische Entwicklung, die über die Jahre passiert ist. Wir haben aber auch eine politische Sicht auf diese ganze Geschichte. Also es sind Entscheidungen von der Politik, eben diese Sachen nicht zu regulieren. Ich mag mich da sehr gut an Bundesrat, das war noch Sammy Schmid, der das auch gesagt hat, wir wollen diese Internetindustrie jetzt mal machen lassen und wir können später noch schauen, was man da regulieren muss. Also diese liberale Haltung, Konzerne machen zu lassen, die werden das schon gut machen, der Markt wird das regulieren, ist ein ganz wichtiger Bestandteil, warum die Sachen heute so sind, wie sie sind. Also es sind nicht nur einfach die bösen Plattformen, die das so machen, sondern es ist ein Zusammenspiel zwischen den Plattformen, die Geld verdienen wollen, und einer Gesellschaft, die findet, ihr dürft das unter diesen und diesen Umständen machen. Das andere Wichtige ist, dass diese ganzen Märkte und die Art, wie sie Geld verdienen, eben sehr stark damit zusammenhängen, dass sich Plattformfirmen immer aus der Verantwortung ziehen. Also sie wollen die größten WohnungsvermieterInnen sein, sie wollen aber nicht die Verantwortung von WohnungsvermieterInnen wahrnehmen. Sie möchten möglichst viel Taxidienstleistungen verkaufen, sie möchten aber keine Verantwortung für die Fahrer und Fahrerinnen übernehmen. Und das ist so ein Muster, das sich durch das Ganze durchzieht. Also, dass sich einschleichen in eine Art Markt, die es schon gibt, und da aber nur das Geld abzuschöpfen und keine Verantwortung zu übernehmen, das ist so eine der grundlegenden Funktionen. Und das andere ist eben das mit den Daten. Die Daten sind Gold. Wenn etwas gratis ist, dann zahlen wir meistens mit unseren Daten, und dass diese einfach speicherbar sind und dann oft auch für etwas gebraucht werden, was man anfangs nicht gedacht hat. Ein super Beispiel, das mir jetzt gerade in den Sinn kommt, ist, dass wir ja mega lang mit Pokémon Go durch die Welt gelaufen sind, und da haben wir so quasi den Raum gefilmt und haben diese Pokémons gefangen. Und inzwischen hat die Firma ihren Zweck geändert, weil sie herausgefunden haben, sie können da so eine Real-Life-Art von 3D-Welt machen, die von Robotern benutzt werden können. Also die haben ja jetzt Fotos und Filme von ganz vielen öffentlichen Orten verbunden mit den Standarddaten, und das kann man ja sehr gut für militärische Zwecke nutzen. Und wenn Plattformen so mehrseitige Märkte haben, dann gibt es auch sehr unterschiedliche Anspruchsgruppen, und wir müssen da sehr aufpassen. Wir haben dann manchmal das Gefühl, ja, so eine App wie TikTok, die hat jetzt einen schlechten Ruf, weil die macht süchtig, die Leute kommen nicht ganz weg, und das ist dann quasi schlecht für diese App. Wenn wir den anderen Markt aber anschauen, dass diese App Daten verkaufen möchte oder Werbung verkaufen möchte, dann ist gerade diese Botschaft sehr wertvoll, weil Werbetreibende wollen natürlich da Werbung machen, wo die Leute sind, wo sie emotional eingebunden sind. Und darum ist das, was wir manchmal als schlechte Publicity wahrnehmen, dann eben für die Player des anderen Marktes eben nicht schlechte Publicity, sondern gute Publicity. Das kann man gut auch mit anderen Beispielen zeigen. Hier bietet sich das Beispiel an von Cambridge Analytica. Diese Firma hat halb illegal auf Facebook Daten gesammelt, und mit diesen Daten konnte sie dann zeigen, oder sie haben das so behauptet, dass sie Wahlen beeinflussen konnten und Abstimmungen beeinflussen konnten. So war die Firma moralisch tot und musste ihre Tore schließen. Die Folgefirma jedoch, die sich gebildet hat, kann sich seitdem nicht von Anfragen retten, weil natürlich jeder und jede, die eine Wahl gewinnen haben will oder eben eine Diskussion beeinflussen will, sich da meldet, um mit diesem System dann das machen zu können. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass sich immer jemand findet, um mit einem skrupellosen Geschäftsmodell Geld zu verdienen, dann ist das natürlich sehr lukrativ. Und das kann man jetzt auch gut übertragen auf diese Situation mit dem Social-Media-Verbot für Jugendliche. Das hört sich erstmal krass an, wenn die Plattformen mit so einem Verbot einen Teil ihrer User und Userinnen verlieren würde. Das eigentlich wirklich Katastrophale wäre aber, wenn sie ihr Geschäftsmodell ändern müssten. Das heißt, Verantwortung übernehmen für den Datenschutz, für die Inhalte und so weiter. Und ich denke, dass es für die Plattformen aus dieser Perspektive kein großer Verlust ist, wenn Jugendliche bis zu einem gewissen Zeitpunkt irgendwelche Umwege gehen müssen, um dann trotzdem auf die Inhalte zugreifen zu können und sie auf der anderen Seite frei in ihrer weiteren Logik, wie sie bis jetzt funktionieren, funktionieren können. Und sind wir uns ehrlich, sobald das Kinder und Jugendliche von Plattformen ausgeschlossen sind, dann gibt es ja auch nicht mehr so einen dringenden Grund für Plattformen zu regulieren. Und damit sind wir nun wirklich am Ende. Ich danke dir, dass du dabei geblieben bist. Wenn du noch Fragen hast oder Korrekturen hast, was bei diesem Thema gut möglich ist, dass ich das ein oder andere vielleicht zu viel vereinfacht habe, dann schreib es gerne in die Kommentare, schreib mir direkt. Es ist immer noch der Link da mit dieser Umfrage, wo du ganz anonym eine Botschaft hinterlassen kannst. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir eine gute Zeit. Bis dann.